Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Volker Grams zum Thema Dialyse. Wie läuft das eigentlich ab? Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Volker, schön, dass du wieder im Podcast bist und etwas von deiner kostbaren Zeit teilst mit uns. Ich bin total heiß heute, weil ich mehrere Wochen nicht mehr gepodcastet habe. Das heißt, du bekommst jetzt gleich meine volle Breitseite hier ab. Ich hatte mir ja gewünscht, mit dir über die Dialyse zu sprechen, weil ich glaube, dass viele Leute einfach zwar wissen, dass es die Dialyse gibt und wissen, dass es diese riesigen Apparate gibt, die da rumstehen, aber wie das genau funktioniert, wie die Patienten vorbereitet werden müssen und so weiter, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Und genau, deswegen wollte ich mit dir sprechen. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz vorne anfangen? Angenommen, ein Hausarzt und eine Hausärztin natürlich hätte die Idee, dass jemand dialysiert werden müsste. Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz rekapitulieren? Also, welche Gründe gibt es überhaupt, um jemanden zu dialysieren? Und wie wäre dann normalerweise der Zugangsweg zu einer Dialysepraxis oder zu einer Einrichtung, wo dialysiert werden kann?
Ja, das ist ja thematisch schon ein ganz schöner Brocken. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen den chronischen Patienten und denen, die akut dialysiert werden müssen. Akut hatten wir, glaube ich, schon mal kurz drauf geschaut. Das sind ja die, die mit einer schweren Hyperkaliämie kommen, einer schweren Uremie, über die Kardiologen mit einer Überwässerung. Das sind ja Patienten, da darf man sich nicht viel Zeit lassen. Die kommen über eine Notfallambulanz. Dann guckt man die sich als Nephrologe meistens initial noch an und muss dann irgendeinen Zugangsweg finden, um den Patienten akut und schnell sozusagen das Problem bestenfalls zu beheben. So, wenn das chronische Patienten sind, die chronisch nierenerkrankt sind, wo es über den Hausarzt läuft, dann ist natürlich wichtig, dass die schon im Vorfeld, wenn man das irgendwie absehen kann, ob das jetzt eine diabetische Nephropathie ist, eine kardiorenale oder eine hypertensive, wie auch immer, die sind ja meistens beim Hausarzt in irgendwelchen DMP-Programmen gut eingefasst. Die müssen zum Nephrologen. Das heißt, die müssen, wenn man irgendwie absehen kann, ob das in einem Jahr, zwei, drei, vier, fünf ist, die könnten irgendwann dialysepflichtig werden, dann müssen die einem Nephrologen ambulant vorgestellt werden. Denn man will ja tunlichst vermeiden, dass die Patienten schnell an die Dialyse kommen. Es ist ja mittlerweile so, wir versuchen ja die Zeit zu verlängern, die dialysefreie Zeit. Das ist ja eigentlich unser primäres Ziel, dass die dialysefreie Zeit so lange wie möglich bleibt. Wenn es denn so ist, dass der Hausarzt oder wer auch immer denkt, der Patient hat jetzt ein nephrologisches Problem, was vielleicht kurzfristig eine Dialyse zur Folge haben könnte, dann nephrologische Vorstellung und wir schauen dann nach bestimmten Dingen. Erstens, wie geht's dem Patienten? Hat er irgendwelche Zeichen einer Uremie? Uremie ist ja was, das kann alles machen. Das kann Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Juckreiz, Restless Leg, Kraftlosigkeiten oder. Laborchemisch gucken wir und dann aus diesem Gesamtpaket muss sozusagen geschaut werden, ob man kurzfristig sich für eine Dialyse bemühen muss. Und dann muss mit dem Patienten besprochen werden, welche Art der Dialyse, weil das ist ja schon auch so ein bisschen abhängig von der Grunderkrankung, wie ist die Herzfunktion, aber auch was will der Patient, wie alt ist der Patient, wie stellt er sich sein Leben vor, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich den in eine Dialysepraxis dreimal in der Woche karre, vier Stunden dialysiere oder ob man das zu Hause mit einer Peritonealdialyse ganz entspannt machen kann. Das hängt von so ein bisschen, hängt von so ein paar Begleitfaktoren ab, inklusive den Grunderkrankungen, aber in erster Linie vom Wunsch und der Kognition des Patienten. Der alte, 90 Jahre alte oder 80 Jahre alte Mensch ist natürlich wahrscheinlich schwieriger mit einer Heim-PD, wo man selbst ganz viel machen muss, als jemand, der jung ist, unser Alter, wo man sagt, der schafft das zu Hause, kann Beutelwechsel machen und so weiter. Wenn man das so ein bisschen aufsplitten will, du hast nach Dialysezugängen gefragt. Das wäre das, was man mit dem Patienten plant. Dialysezugänge gibt es zum einen das, was man, wenn man eine Hämodialyse macht, sprich über ein Zentrum, dann wäre das der Shunt, also die arteriovenöse Fistel. Dafür muss der Patient gefäßchirurgisch vorgestellt werden. Der braucht einen halbwegs vernünftigen Gefäßstatus, darf keine hochgradige Herzfunktion haben, weil du natürlich durch eine arteriovenöse Fistel die Belastung des Herzens vergrößerst und wenn schon eine hochgradig eingeschränkte Herzfunktion da ist, verbietet es sich oft. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann wird über die Gefäßchirurgie eine Schandanlage geplant. Das muss nicht stationär, das kann auch ambulant erfolgen. Und dann kann in aller Ruhe ein Schand angelegt werden. Der braucht 6 bis 8 Wochen, bis der reift. So, nach der Zeit könnte man dann, wenn es denn soweit ist, mit einer Dialyse beginnen. Das andere wäre ein Demaskatheter. Das ist sozusagen wie ein Vorhoftunnelkatheter, wie ein zentraler Venenkatheter, nur dass der etwas dicker ist, ein doppeltes Lumen hat für die Dialyse und unter der Haut getunnelt wird mit einer Muffe, einwächst, Infektionsschutz. Auch damit kann der Patient jahrelang dialysiert werden, solange sich der Katheter nicht infiziert. Genau. Ja, das war erstmal soweit zu den hauptsächlichen Zugängen der Hämodialyse.
Darf ich da ganz kurz zwischenfragen? Das mit dem Shunt, das finde ich nämlich spannend. Warum muss ein Shunt zwischen arteriellem und venösen System gelegt werden? Und wie erfolgt das? Also wie wird das technisch gemacht? Also muss man da einen Fremdkörper einbringen oder welches Gefäßmaterial nimmt man da? Und vielleicht auch noch mal zum Handling. Ich meine, das ist, wie gesagt, ich überhäufe dich jetzt mit Fragen. Wie ist das dann vom Handling her? Der muss ja jedes Mal wieder neu punktiert werden, der Shunt, richtig? Mhm. Das heißt aber auch, dass der immer wieder zuwachsen muss? Oder, also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das erfolgt.
Genau, der Shunt ist eine arteriovenöse Fistel, wo sozusagen Arterie und Vene miteinander verbunden werden, einfach um eine hohe Flussgeschwindigkeit zu haben, weil du brauchst ja für eine effektive Dialyse, brauchst du einfach Volumen. Du brauchst ein gutes Flussvolumen, um überhaupt eine Dialyse hinzubekommen. Die Reifung bedeutet, dass ich sozusagen die arteriovenöse Fistel, die ist erst ganz dünn, die muss eine bestimmte Stärke bekommen, dass man die überhaupt adäquat punktieren kann und darüber auch eine effektive Dialyse hinbekommt. Deswegen muss der Patient Shunt-Training machen. Der bekommt so Knautschbälle mit, muss sich dem Arm immer in regelmäßigen Abständen oben abbinden, wie ähnlich bei einer Blutabnahme, um sozusagen den Fluss ein bisschen zu verstärken, dass sich dieser Shunt ausbildet. Punktionen sind, genau, müssen, wenn man sich für eine Hämodialyse entscheidet, in einem Zentrum wird er 3-mal in der Woche, wird er mit einem Doppelnadelsystem 2-mal anpunktiert. Das sind relativ dicke Nadeln. Wenn man sie nie gesehen hat, sich die anguckt, kriegt man schon ein bisschen Schiss und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das blutet bestimmt ganz, ganz schlimm. Ist auch das Hauptproblem bei den Shunt-Punktionen, dass die sozusagen, wenn man die nach 4 Stunden Dialyse rauszieht, müssen die abgebunden werden eine bestimmte Zeit. Oftmals bluten die nach. Besonders wenn Patienten schon lange über diesen Shunt punktiert werden, weil dann bilden sich, hat man bestimmt schon mal gesehen, so dicke Würste aus, die sich sozusagen unter der Haut am Unterarm entlang schlängeln. Die Gefahr ist, wenn sich da irgendwelche Ulzerer, irgendwelche Wunden bilden, dass dieser Shunt aufplatzt. Weil das ist der absolute Worst Case. Patient zu Hause, Shunt platzt auf, arteriovenöser Zugang, da kann man auch schon mal verbluten im schlimmsten Fall. Ansonsten ist das was die Patienten irgendwann sagen, die nach einigen Jahren, die merken diese Punktion kaum noch.
Okay, aber das heißt, ich habe einen Shunt, also eine Verbindung zwischen einer großen Armvene,
genau,
ohne Fremdkörper,
ja,
und verbinde das mit der Brachialarterie.
Genau.
Und aus diesem kleinen venösen Gefäß muss ich halt ein großes, dickes, punktionswürdiges Gefäß bilden, damit da ordentlich Fluss durchgeht.
Genau.
Und jedes Mal muss dieses Gefäß punktiert werden und das muss natürlich auch verheilen wieder und so weiter. Und 3-mal die Woche wird das punktiert. Mhm. Dann hast du meine Fragen total gut beantwortet. Wenn wir jetzt nochmal über die Peritonealdialyse sprechen, du hast ja gesagt, dass Menschen, die in der Lage sind, das vielleicht selbstständig zu Hause zu machen, dass die diese Option möglicherweise haben. Was für einen Zugangsweg bekommen die?
Also man sollte jedem Patienten, dem die Dialyse droht und er das kognitiv schafft, sollte man die Peritonealdialyse anbieten. Das ist eigentlich der Goldstandard. Eigentlich sollte jeder Patient eine PD angeboten bekommen. Wenn man uns jetzt fragen würde, es gab mal eine ganz spannende Umfrage bei ganz vielen Nephrologen, ich weiß nicht wie vielen, da wurde gefragt, was würdet ihr machen, wenn ihr dialysepflichtig wärt? Und fast zu 100% alle Nephrologen haben gesagt, Peritonealdialyse. Wenn man sich guckt, wie viele Peritonealdialysen es in den einzelnen Zentren in Deutschland gibt, das ist verschwindend gering. Also ich glaube, bei uns im Zentrum sind, ja, wenn man hochgegriffen, vielleicht 5-6% sind PD-Patienten. Warum das so ist, das ist, glaube ich, ganz viel der Logistik geschuldet. Und es ist einfach mehr Aufwand, jemanden für eine PD vorzubereiten, als für eine Hämodialyse, genau, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Trotzdem ist es so, dass Patientenorientierteste Verfahren ist auf jeden Fall die Peritonealdialyse. Das geht wie folgt vonstatten. Wenn man sieht, ich habe einen chronischen Patienten, der sozusagen dialysepflichtig geworden ist oder wird, dann wird er über die Allgemeinchirurgie einen PD-Katheter am tiefsten Punkt des Bauches laparoskopisch implantiert bekommen. Der geht in der Nähe des Bauchnabels, geht er irgendwie durch die Bauchdecke, ist ebenfalls mit einer Muffe im Fettgewebe verankert, wo der sozusagen fest wächst und auch einen Infektionsschutz. Ich habe so einen Adapter vorne an dem Schlauch, der durch die Bauchdecke kommt, und darüber wird eine Dialyse gemacht. Man benutzt sozusagen das Bauchfell als Membran, als Filtermembran. Man gibt eine Flüssigkeit, die ein bestimmtes molekulares Gewicht hat, gibt man in diese Bauchhöhle ein, und über eine vordefinierte Zeit wird sozusagen eine diffusionsgesteuerte Filtration über das Bauchfell dadurch hervorgerufen. Wie man das macht, das ist auch sehr individuell und muss mit dem Patienten trainiert werden. Wenn die Patienten zu uns kommen und diesen Katheter kriegen, dann bleiben die erstmal regelhaft 14 Tage im Krankenhaus, kriegen eine bestimmte Schulung, man muss das erst mit Beutel wechseln, dann macht man erst einen halben Liter über einen Beutel, lässt man da einfließen, nach einer vordefinierten Zeit läuft das wieder aus. Und erst wenn der Katheter wirklich festgewachsen ist, kommt eine effektive Peritonealdialyse. Ob man das dann mit regelmäßigen Beutelwechseln über den Patienten macht oder über eine automatisierte Peritonealdialyse zu Hause. Das heißt, Patient legt sich abends ins Bett, hat so ein relativ großes Gerät neben dem Bett stehen mit einem Schlauch, schließt diesen Schlauch an seinen PD-Katheter an, startet das Programm, und die Maschine wurde von uns so programmiert, wie es für den Patienten sozusagen passt. In welcher Zeit die Flüssigkeit rein, raus, rein, raus, rein, raus, über die komplette Nacht. Und nur so kann man ja sozusagen auch eine Flexibilität des Patienten erhalten. Das sind ja oft junge Patienten, die noch arbeiten gehen, die noch Dinge machen. Und wenn die sich dann sozusagen nur nachts an diesen sogenannten Cycler anschließen können, ist das natürlich das Höchstmaß der Mobilität. Besser als dreimal in der Woche in ein Dialysezentrum kommen zu müssen.
Okay, ja, das hört sich deutlich einfacher in Anführungszeichen an, obwohl das natürlich trotzdem immer noch ein großer Aufwand ist. Du hast gerade gesagt, dass die Fachmänner und Fachfrauen würden selber sich dieses Verfahren wünschen, wenn es denn zu einem Dialysefall kommen würde. Ist das Verfahren insgesamt auch schonender in Anführungszeichen? Oder also, weil körpereigene Strukturen benutzt werden, aber es ist genauso effektiv wie die Hämodialyse?
Also es ist auf jeden Fall, ist die Peritonealdialyse mindestens genauso, wenn nicht sogar effektiver als die Hämodialyse, hat bessere Überlebensraten. Der Hauptgrund, damit aufzuhören, ist die PD-assoziierte Peritonitis, also die Infektion durch den PD-Katheter. Deswegen auch ganz wichtig die Mitarbeit des Patienten. Man muss ganz strenge hygienische Richtlinien einhalten, wenn man sich die Beutel wechselt, wenn man das Gerät anschließt. Das ist der Hauptgrund, dass man eine PD sozusagen aufhört, dass die Rezidivierenden immer wieder Peritonitiden haben. Und irgendwann ist das Bauchfell sozusagen, ist sozusagen wie vernarbt und verliert die Filtrationsleistung. Das, was gut ist, wenn man mit der PD anfängt, gerade bei den jungen Dialysepatienten, dann hat man ja sozusagen noch die anderen Möglichkeiten offen. Dann kann man ja immer noch, wenn man sagt, nach 5, 6 Jahren ist immer noch keine Transplantation erfolgt oder eine Nierentransplantat wurde wieder abgestoßen, dann hat man immer noch die Möglichkeit, über einen Shunt oder sozusagen auf eine Hämodialyse umzusteigen.
Okay, also jetzt haben wir diese grundlegenden Zugangswege, wir haben die grundlegenden Verfahren, die zur Verfügung stehen. Jetzt hast du gesagt, ist es so, dass die Patientinnen und Patienten dreimal in der Woche in der Regel ins Zentrum müssen? Angenommen, wir reden jetzt über die Hämodialyse, über einen Shunt oder über den Demaskatheter. Mhm. Warum ist das so, dass die dreimal in der Woche ins Zentrum müssen und warum dauert das ungefähr 4 Stunden, dieser Vorgang?
Ja, das ist so ein bisschen der Evidenz gefolgert. Wir haben ja Dialyse jetzt schon relativ lange und es gibt Studien, die sind zum Teil auch schon von 1980 oder wo wir gesehen haben, dass wenn man von einer effektiven Übernahme der Nierenleistung spricht, dann ist ein Mindestmaß dreimal in der Woche a 4 Stunden. Man wird nie die komplette Filtrationsleistung der Niere ersetzen können. Aber um dem so irgendwie gerecht zu werden, dann ist das was, worauf man sich dann irgendwann geeinigt hat. Genau, und mittlerweile ist es in Deutschland, wie bei so vielen Sachen, Deutschland ist ja ein sehr formales Land, gibt es sozusagen noch wenig Möglichkeiten, dass man es auch anders abrechnen kann. Das heißt, der Nephrologe an sich braucht 3 Dialysen à 4 Stunden in der Woche, um das volle, um den vollen Satz abrechnen zu können. Es gibt mittlerweile ganz viele Tendenzen und auch gute Studien, dass man Dialysen zieht oder nur noch zweimal in der Woche längere Zeiten, sodass man so ein bisschen das an die Lebensgewohnheiten der einzelnen Dialysepatienten anpasst. Aber das ist zumindest in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen.
Können wir noch mal kurz über den eigentlichen Vorgang der Dialyse sprechen? Also klar, ich will jetzt nicht von dir wissen, welche Ionen jetzt über welchen Tauscher da, Ionentauscher da ausgetauscht werden oder rausfiltriert werden, aber so grundsätzlich, die Patienten werden wahrscheinlich an die Dialysegeräte angeschlossen. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt zwei Punktionsstellen, einmal rein, einmal raus, richtig? Nein. Mhm. Und gibt es dann unterschiedliche Phasen in der Dialyse und was macht das Gerät? Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Genau, also wie du schon gesagt hast, Shunt oder Demaskatheter, das sind so die häufigsten, zumindest für die Hämodialyse bei uns im Zentrum. Doppelnadelsystem über den Shunt ist immer besser. Es gibt auch Single-Needle-Systeme, aber kann man sich vorstellen, wenn man nur einen hat, wo alles rein und raus geht, ist die Effektivität natürlich wesentlich, also viel, viel schlechter, als wenn man ein Doppelnadelsystem hat. Das gleiche bei den Demaskathetern. Früher hat man viele Single-Lumen-Demaskatheter implantiert. Mittlerweile ist man eigentlich dazu, zumindest bei uns im Zentrum, wir implantieren nur noch Doppellumen. Dann hat man ein Lumen für raus, ein Lumen für rein, aber venovenös. Also man hat ja beim Demas, legt man oben in eine große Hohlvene, hat aber trotzdem zwei voneinander separierte Lumen, um eine effektive Dialyse hinzubekommen. Dann macht man zumindest bei den ersten Dialysen initial immer eine Blutgasanalyse, guckt nach dem Kalium, guckt nach dem Bicarbonat, guckt nach dem pH-Wert, guckt nach den Elektrolyten, guckt nach dem HB-Wert. Das sind so Sachen, die sollte man ja bei chronischen Dialysepatienten immer engmaschig kontrollieren, um gegensteuern zu kommen. Genau, denn gerade auf die Parameter muss man halt bei den chronischen Dialysepatienten sehr, sehr achten. Dann kann man das Gerät man kann verschiedene Dinge an so einem Dialysegerät einstellen. Einmal den Blutfluss kann man einstellen. Davon ist ja ganz, ganz doll abhängig, wie ist der Blutdruck, mit welchem Blutdruck kommt der Patient. Oftmals sind die Dialysepatienten ja Hypertoniker. Das heißt, sie haben einen Blutdruck von 180. Dann schließt man die ans Gerät an mit einem guten Blutfluss, dann geht der Blutdruck runter. Kann aber auch sein, dass Patienten, gerade die alten Menschen, die kommen mit einem schlechten Blutdruck. Man schließt die an mit einem hohen Blutfluss und dann rauscht der Blutdruck unter der Dialyse ab. Dann gibt es so Dinge, dann kann man das kalt anschließen. Man kann sozusagen die Temperatur im Gerät runterregulieren, in der Hoffnung, dass der Blutdruck nicht ganz so sehr abrauscht. Oder man schließt das System nass an. Das heißt, man hat es schon vorgefüllt mit einer Flüssigkeit, dass gar nicht erst ein Volumendefizit bei Beginn der Dialyse im Patienten entsteht. Die Kaliumwerte müssen im Gerät eingestellt werden. Die Patienten mit den hohen Kaliumwerten bekommen natürlich niedrigere Kaliumwerte. Das Bicarbonat kann man einstellen. Die Natriumschwelle kann man einstellen. Das sind alle Dinge, die man gerade wenn man mit einer Dialyse anfängt, muss man die sehr engmaschig kontrollieren. Bei den chronischen, die seit Jahren bei uns im Zentrum sind, die kennt man ja irgendwann. Dann weiß man, wie man das Gerät einzustellen hat. Dann ein ganz großer Punkt ist natürlich, wie viel Flüssigkeit entziehe ich dem Patienten? Das ist ja beim Großteil unserer nephrologischen Patienten ist ja der Hauptgrund, warum die an der Dialyse sind, die Hydropie. Gerade diese ganzen kardiorenalen eingeschränkte Pumpfunktion, Überwässer, Diuretikatherapien, irgendwann Frustran. Dann entscheidet man sich trotz vielleicht gar nicht so schlechter Nierenwerte zu einer Dialyse. Da muss ich halt wissen, wie viel pinkelt der Patient noch. Restharnbestimmung ist ganz, ganz wichtig vor dem Beginn einer Dialyse, um dann zu wissen, wie viel Ultrafiltration, also wie viel Liter entziehe ich dem Patienten pro Dialyseeinheit. Genau, und das sind alles Sachen, die sich so nach und nach, umso länger der Patient bei uns im Zentrum liegt, so ein bisschen eingrooven müssen.
Einfach nur mal ganz grob technisch, was hat das Gerät an Bord? Also du hast ja gerade schon gesagt, es gibt eine Dialyseflüssigkeit, ne? Also es gibt Beutel, die an dem Gerät hängen und die sozusagen in den Patient oder in das Gerät reinlaufen. Was gibt es da noch für Strukturen an dem Teil?
Also vom Patienten angefangen, es gibt die Nadeln oder den Zugang, dann gibt es sozusagen das System, was die Schwester immer, bevor der Patient sozusagen kommt, wird das Gerät ja schon vorbereitet, dann wird das Schlauchsystem eingelegt mit verschiedenen Filtern, Luftfilter und sowas sind da drin, da muss die Schwester das kontrollieren, ob es also sozusagen auch vollständig ist. Dann gibt es eben Dialysezentrum, haben wir nicht mehr Beutel, die wir unten dranhängen, wie jetzt bei den kontinuierlichen Verfahren auf der Intensivstation, sondern man hat einen zentralen Wandanschluss und im Keller sozusagen eine Osmose, die sozusagen das Wasser der jeweiligen Stadt reinigt, Bakterien freimacht und dann kann damit die Dialyse erfolgen. Und es wird im Prinzip nur noch die Zusätze werden über die Maschine geregelt, wie viel Kalium, wie viel Bicarbonat, wie viel Natrium. Genau, das ist eigentlich das Hauptsächliche. Und das Gerät misst halt, wie viel Flüssigkeit wir dem Patienten entziehen. Genau, aber auch das wird zentral abgeleitet. Man hat nicht mehr wie auf der Intensivstation die großen 2,5 oder 5 Liter Beutel, die unter dem Gerät hängen, die man dann, die Schwester dann sozusagen in den Schmutzraum bringen muss, sondern das wird alles zentral über Zu- und Abgänge in der Wand abgeleitet und von der Maschine dokumentiert.
Ja, gut, dass du es nochmal sagst, es gibt ja die CVVH auf der Intensivstation, also ein kontinuierliches Dialysesystem, das also die ganze Zeit läuft, wie der Name schon sagt. Aber auch die erfolgt ja über ähnliche Zugänge, also über ein DEMAS oder über einen Shunt. Ja. Aber jetzt mal, also, Entschuldigung, wenn ich das nochmal nachfrage. Das heißt aber, dass die Filtration, also die Funktion der Niere, wird ja irgendwie ersetzt durch das Gerät. Sind das Filtersysteme, sind das Membranen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das sind im Endeffekt Kapillarmembranen. Das sind immer diese weißen, länglichen Filter, die am Gerät dranhängen. Die Filtergröße wird von uns bestimmt. Man fängt meistens, wenn man mit einer Dialyse anfängt, mit einem kleinen Filter an, weil dann natürlich die Entgiftungsfunktion weniger ist, als wenn man einen großen Filter hat. Bei den chronischen Dialysepatienten nimmt man eher große Filter. Das sind Kapillarmembranen, die, wenn man sie auf die Fläche ausziehen würde, riesige Flächen einnehmen würde. Genau, und da wird das Blut im Prinzip, ist das ein Gegenstromprinzip, wo durch Diffusion die Stoffe ausgetauscht werden. Nur nochmal kurz, du hast gerade gesagt, die CVVH sind die gleichen Zugänge, das stimmt nicht ganz. Also man würde eine CVVH zum Beispiel nicht über einen Shunt machen, weil der über 72 Stunden liegt und Nadeln in einem Shunt über 72 Stunden machen wir hier zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob das andere machen. Das heißt, wenn jetzt ein Patient akut auf der Intensivstation eine CVVH oder eine CVVHD benötigt, dann brauchen die immer noch einen extra Zugang, sprich einen Scheldenhals, Scheldenleiste, sowas, genau, der dann nach Beendigung der kontinuierlichen Therapie wieder gezogen werden kann.
Eine wichtige Frage habe ich noch. Es passiert ja immer mal wieder, dass man auch als Neurologe zum Beispiel ja zum Dialysepatienten gerufen wird. Was sind so häufige Komplikationen während der Dialyse? Erste Frage. Zweiter Teil der Frage ist, eigentlich wird die Dialyse ja von den Pflegern und Schwestern sozusagen durchgeführt. Das heißt, ihr Ärztinnen und Ärzte habt da gar nicht so richtig viel mit zu tun. Ist das richtig oder wann werdet ihr eigentlich dazugeholt?
Komplikationen während der Dialyse. Also es gibt einmal die akuten Komplikationen, die man ja so ein bisschen von den chronischen Dingen, glaube ich, trennen sollte. Ne? Chronische Dinge sind diese Zucken der Beine, Restless-Leg-Syndrom, wo die ja, glaube ich, oft auch neurologisch vorgestellt werden. Der Juckreiz, der ganz, ganz schlimm ist, der auch trotz, jetzt gibt es ja dieses Difelikefalin, neues Medikament, was, glaube ich, seit letztes Jahr zugelassen ist. Trotzdem ist der Juckreiz oft was, was man kaum in den Griff bekommt. Trotz Neuroleptika, Antikonvulsiva, was man alles versucht, ist ja mehr so Try and Error. Genau, die akuten Sachen an der Dialyse, das sind die Elektrolytverschiebung, die Krampfanfälle, die schwersten muskulären Krämpfe, wo die Patienten wirklich oft schreiend im Bett liegen. Gerade zum Ende der Dialyse, wenn man eine hohe Ultrafiltration eingestellt hatte, können Krämpfe entstehen. Herzrhythmusstörungen können entstehen, wenn du eine Hyperkaliämie in kürzester Zeit auf einmal senkst. Deswegen sollte man auch die Elektrolytentstörung nicht in der ersten halben Stunde senken, sondern eher langsam senken. So, akut sind die Blutungskomplikationen, sind natürlich da, wenn ein Patient sich die Shuntnadel zieht, dann ist das ist halt ein arteriovenöser Zugang. Das spritzt die ganze Dialyse voll, bis das Gerät das irgendwann merkt. Wenn die Schwester dann nicht gerade im Zimmer ist, kann schon ein hoher Blutverlust auftreten. Die Kognition ist ja das, was die Patienten wahrscheinlich auch oft zu euch treibt. Das ist schon so, dass das während der Dialyse abnimmt. Es gibt mittlerweile auch Studien, die gezeigt haben, dass gerade die Kraftlosigkeit kann man schon, wenn man einen chronischen nierenerkrankten Patienten, der sozusagen fast schon urämisch ist, irgendwann an die Dialyse nimmt, das wird schon ein bisschen besser, aber man schafft es nie wieder auf das Vorgangsniveau. Also die haben immer deutliche Kraftminderungen oder Müdigkeiten, dass die an den Nicht-Dialysetagen fast nur noch pennen und gar nicht mehr so ihren Alltag bewerkstelligen können, wie sie das eigentlich vorher können. Genau, es ist im Endeffekt so, das Pflegepersonal ist schon das, die bringen ja meistens auch einen großen Erfahrungsschatz mit. Das sind ja Schwestern, MFAs, die seit Jahren oder Jahrzehnten nur Dialysen machen. Die sind sozusagen wirklich Experten, wenn man gute hat. So, es muss immer ein Nephrologe da sein und es macht auch bei jeder Dialyse bei jedem Dialysezugang, wir haben zum Beispiel ein Doppelschichtsystem, die ersten kommen um 7, gehen um 12:30 und um 13:30 kommt die nächste Schicht, sodass wir sozusagen von 7 bis 7 eigentlich die ganze Zeit durchgängig die Dialysepatienten bei uns liegen haben. Jede Schicht, da muss jeder Patient einmal vom Nephrologen gesehen werden. Es gibt ein Dialyseprotokoll, da muss an jeder Schicht bei jedem Patienten eine Unterschrift des diensthabenden Nephrologen da sein. Der muss sich über die Werte klar sein, der muss sich über die Flussraten, über die Ultrafiltration klar sein. Trotzdem ist die Schwester, da hast du schon recht, ist diejenige, die sozusagen den Patienten viel, viel besser kennt, die Maschinen kennt, die Dialyseeigenarten kennt, sodass von der Qualität der Schwester hängt schon enorm auch die Qualität der Dialyse ab.
Hey Volker, vielen Dank. Ja. Super spannend. Ich habe an deinen Lippen gehangen hier, was du erst erzählt hast. Ich würde sagen, wir machen Schluss hier an der Stelle, aber das war mega spannend und ja, ich werde sicherlich dich nochmal nerven und ein nephrologisches Thema mit dir besprechen wollen. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.